Macht Butter krank oder ist sie besser als ihr Ruf? Was gehört aufs Brot, in die Pfanne oder ans Herz? Heute klären wir, ob Weidebutter wirklich besser ist, warum Margarine heute anders ist als früher und wieso ein kleiner Ölwechsel in deiner Küche Wunder wirkt. Antworten gibt's jetzt bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Antonina Müller, Köchin, Food-Nerd und bekennende Butterliebhaberin. Und ich sag's gleich, heute wird's fett und zwar im besten Sinne.
Ja, wird eine fette Folge heute. Ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler und ich verspreche, wir reden über Fett mit Verstand. Denn nicht jedes Fett ist gleich. Butter, Margarine, Butterschmalz, Ghee und Co. Da steckt richtig viel Wissenswertes drin.
Ich liebe Butter, ehrlich, auf dem Brot. Einfach ein frisches Brot mit Butter, das schmeckt einfach sensationell gut. Und es macht einfach alles ein bisschen besser. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja lange in der Karibik, ihr wisst es inzwischen auch schon. Und da gab's so schreckliche Butter. Und die hat mir tatsächlich, ich glaube, das war eines der Dinge, manche würden sagen, oh, mir fehlt Wurst oder sonst irgendwas aus Deutschland. Mir hat die Butter gefehlt, weil die war immer so komplett mit Wasser gestreckt, schrecklich. Die hast du,
ehrlich?
Ja, die hast du so in den Topf reingeschmissen und dann
spritzt.
Wirklich komplett ausgespritzt. Und da war eigentlich am Schluss gar nichts mehr übrig. Ne? Das war fast nur Wasser. Und das war so, uff. Und jeder so, wieso, das ist doch normale Butter.
Ja,
und ich
ja.
So, Gott, probiert doch mal echte gute Butter auf dem Brot. Bei mir geht das nicht weg. Also, lieber Butter wie irgendwas anderes, muss ich ehrlich sagen. Da verzichte ich tatsächlich lieber auf Zucker oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber die Butter würde ich nicht wegkriegen. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich bin auf die Butter gekommen, tatsächlich, dass ich mal so richtig da einsteige in das Butterthema für einen Beitrag, für einen Fernsehbeitrag.
Mhm.
Und das ist jetzt schon etwas länger her, aber das war wahnsinnig spannend, weil ich war im Hüttental, das ist nicht allzu weit weg von uns hier, und zwar ist das im Odenwald.
Mhm.
Da gibt's die Hüttental-Molkerei und ich habe die besucht, weil die angeblich die beste Butter Deutschlands machen. So.
Ja, hier in der Nähe.
Genau.
Ja, oh, das habe ich nicht gewusst.
Hüttental-Molkerei, muss man hin, das ist echt
okay.
Toll. Familienunternehmen, Familienbetrieb,
okay.
Klein. Ja, und dann habe ich angefangen da zu recherchieren, warum das eigentlich und zu lesen und Studien zu lesen, warum die besser ist, gesünder ist, warum die Butter so ausgezeichnet ist. Und es liegt tatsächlich unter anderem daran, dass die halt quasi von den Kühen, die grasen auf den Weiden im Umland, also im schönen Odenwald, fressen halt viele Wildgräser, Wildblumen und so weiter.
Mhm.
Und das hat einen wesentlichen Einfluss auch auf die Butterqualität. Aber da muss ich echt sagen, vorher hätte ich immer so als Ernährungswissenschaftler gesagt,
Butter ist natürlich schwierig.
Ne? Lieber dann halt gar nicht oder im Zweifel halt eine gute Margarine, sag ich jetzt ganz bewusst eine gute Margarine, weil die auch so ihre Haken und Ösen haben kann, aber und nicht gleich immer gesund ist.
Ja, da kommen wir später dann nochmal.
Da kommen wir später zu.
Ja.
Aber da bin ich mal so richtig abgetaucht in das Butterthema und das hat mich echt fasziniert, weil es ist schon so, dass je besser und je länger die Kühe draußen stehen,
okay. Umso
besser ist es auch für die Butterqualität und fürs Fettsäuremuster dann. Also ich war total beeindruckt.
Also sei gespannt, was heute passiert mit der Butter. Ich bin es auf jeden Fall, weil bei mir geht sie nicht weg. Klar, in Maßen ist immer wichtig, ist ja mit allem so.
Eins vorweg, lasst euch nicht die Butter vom Brötchen nehmen.
Brötchen hat das.
Oder vom Brot.
Gott sei Dank.
Oder
Gott.
Sagen wir mal vom Vollkornbrot.
Vom Kolken. Ja, weil viele sagen ja immer bloß nicht zu viel Fett, ja. Aber was stimmt da nun? Macht Butter wirklich dick und krank oder ist es wieder nur so ein Ernährungsmythos? Das ist halt die Frage, ne? Also ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar Tipps, wie man erkennt, was gute Butter ist und wie man damit auch richtig kocht. Das ist nämlich auch noch ganz wichtig. Und dann können wir auch bald starten, oder, Achim?
Von mir aus, perfekt. Dann starten wir jetzt mal mit, was Butter, Margarine, Ghee eigentlich voneinander unterscheidet und warum Fett heute fast ein kleines Comeback feiert, würde ich sagen.
Jetzt gibt's eine Extraportion Ernährungswissen von Achim.
In einer unserer Podcast-Folgen hast du ja schon mal gesagt, lasst euch nicht die Butter vom Brot nehmen. Und das ist mir wirklich so im Kopf geblieben, Achim. Und ich weiß ja, die Franzosen essen ja auch viel Butter, ja. Aber die Franzosen gehören jetzt nicht zu den dicksten Nationen, würde ich mal sagen. Die sehen ja alle sehr, man hat ja die auch so im Kopf sehr schlank und schön. Aber was steckt da dahinter?
Ey, du hast die Franzosen schlank und schön im Kopf.
Ja, oder? So ein bisschen.
Kennst du die drei Geheimnisse der französischen Küche?
Ja, also ich denke schon, weil ich natürlich in der Küche
Butter
mit mehr Butter und ganz
Butter.
Viel Butter
sind drei Geheimnisse der französischen Küche. Das sage ich immer wieder, sage ich immer wieder gern. Und dennoch, du hast vollkommen recht, zählen die Franzosen nach wie vor zu den schlanksten Nationen. Und das hat auch, das hat mehrere Gründe. Also einmal, dass die Franzosen sich, die haben eine andere Esskultur. Die setzen sich hin beim Essen, die haben nicht so diese Snackkultur, wie sie bei uns ist. Aber natürlich kehrt das immer mehr da auch ein. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Franzosen ordentlich frühstücken, Mittagessen und Abendessen und dazwischen eigentlich so nix. Also wenn man auch mal in die Betriebskantinen und so guckt, die, da haben die richtig eine Stunde, anderthalb Mittagspause und essen da. Also es wird noch zelebriert. Und dann der Vorteil ist natürlich auch von Fett. Und man hat ja gesehen in den USA, das ist so in den 70er, 80er Jahren, dass der Schuss mit dieser No-Fat-Kampagne oder Low-Fat-Kampagne ja nach hinten losgeht, weil ein anderer Nährstoff dann parallel nach oben geht, also die Kohlenhydrate, wenn man Fett runternimmt. Du kriegst ja in den USA, ist ja heute noch so, dass du bei ganz vielen Produkten dann null Fett und Fett immer so ausgewiesen ist und die Amerikaner aber immer dicker geworden sind. Jeder zweite Amerikaner ist adipös, also krankhaft übergewichtig. Das liegt jetzt also nicht am Fett, weil alles oder vieles auf so Fett reduziert ist. Und der Vorteil ist natürlich von einem guten Fett, also von einem gesunden Fett, dass es länger satt macht. Also erhöht die Magenverweildauer. Und wenn was länger im Magen verweilt, dann ist die der Blutzuckeranstieg moderat und sackt dann nicht so ab. Und man kriegt nicht so schnell wieder Hunger. Und das ist eigentlich der Vorteil, warum ich auch immer empfehle. Und das haben wir auch in einer Untersuchung gesehen, die ich vor ein paar Jahren mal gemacht habe mit dem Professor Sina von der Universität zu Lübeck, dass wenn man Butter mit aufs Brötchen oder aufs Brot gibt, dass man eben nicht so schnell wieder Heißhunger hat und dann in Summe nicht so viel isst. Also es macht, hält länger satt und man isst in Summe dann nicht so viele Kilokalorien.
Ah ja, das ist immer spannend.
Das ist auch ein Vorteil. Es gibt ja diese Haselnusscreme, ist doch jetzt kein Markenname, die viele gerne essen, aber die hat einen relativ hohen Fettanteil. Und auch da haben wir gesehen, dass die Sättigung relativ lange anhält, obwohl die natürlich auch sehr zuckerreich ist. Aber der Vorteil ist da eigentlich, also wenn man sitzt, wenn es um die Gewichtsfrage geht oder ums Figurmanagement, dass das länger satt hält. Also, dass der Blutzuckerspiegel moderater ist, stabiler ist und nicht so schnell wieder absinkt. Also, no fat is no good, aber es sollten halt eben auch die richtigen Fette sein.
Ah ja, also ist Fett eigentlich nicht immer gleich böse, aber das finde ich, das ist für mich schon mal schön, da freue ich mich immer. Aber es kommt natürlich wahrscheinlich darauf an, welches und wie viel.
Ja, also ne, ich habe ja gesagt, das ist ein fettes Thema heute, also es geht ja überwiegend um die Streichfette, aber ganz grundsätzlich ist es so, dass ein Fettwechsel auch in der Küche, also dass man sich jetzt nicht auf ein Streichfett oder ein Öl irgendwie so einschießt, sondern da auch gut und gerne mal einen Wechsel machen kann. Oder auch, dass man spezifische Öle nimmt, ne, so Leinöl für die kalte Küche, Raps- und Olivenöl dann auch zum Braten und so weiter. Und das Fettsäuremuster von der Butter kann sich verbessern. Es gibt hier oft diese Butter, die streichfähiger ist, obwohl ich gleich von Anfang an sagen will, dass wenn Kühe lange geweidet haben, also lange draußen stehen, das ist in der Regel, ist es bei der irischen Butter, ist es so, weil die nicht so streng kalte Winter haben und dann bleiben die Viecher eigentlich das ganze Jahr auf der Weide stehen.
Das ist doch schön, ne?
Und das ist gut, weil die fressen dann Wildblumen, die fressen die Gräser und so.
Alles,
und
was wächst.
Es wird nichts zugefüttert, sondern die essen, fressen das, was draußen wächst. Und das ist gut. Und es hat auch einen Einfluss auf die Fettqualität. Das heißt, das Fettsäuremuster wird günstiger, besser und sozusagen gesünder. Und man sieht es oft auch, dass der an der Farbe, ne, also Beta-Carotin steckt da mehr drin, also eine gute Weidebutter ist gelber oder so fast orangenfarben. Das liegt an den Carotinoiden, die über die Pflanze quasi so ins Tier kommen und dann letzten Endes dann aufs Brot in Form von Butter. Das hat also kein Qualitätsmanko, sondern ist eigentlich ein großer Vorteil.
Also nicht wie die karibische Butter, die weiß ist und spritzt. Ja, okay.
Und das hat auch einen Einfluss auf die Streichfähigkeit. Also eine gute Weidebutter ist streichfähiger. Wenn man mal einkaufen geht und mal testet, ich würde dann natürlich immer empfehlen, dass man die Butter gut ist eingepackt.
Ja, und nicht zerdrücken, um Gottes Willen.
Nicht zerdrücken, nicht zermatschen, aber kann man wirklich mal testen. Das, wenn man eine Weidebutter, wenn man da mal drauf drückt, mit dem Finger oder mit dem Daumen so leicht eindrückt. Und wenn man eine Winterbutter, also bei uns, kauft, dann ist die meistens härter oder von Kühen, die lange im Stall standen oder im Stall stehen müssen. Und deshalb kann es auch von Vorteil sein, dass man entweder, man kauft natürlich eine Weidebutter, eine gute, wo die Viecher lange draußen gestanden haben, oder man kauft eine Sommerbutter bei uns, wo die Tiere auch draußen stehen und friert die dann ein. Da kannst du aber später nochmal was sagen, wenn man die selber macht jetzt, weil es gibt bei uns die Sommerbutter, die vom Fettsäuremuster besser ist als die Winterbutter. Und da kann man dann einfach mal schauen, wenn man im Supermarkt steht und hat da eine Winterbutter, die ist knüppelhart.
Ja, ja, das stimmt.
Die musst du vorher auch rausstellen, sonst zerrupfst du dir dein Brot, deine Brotscheibe. Das finde ich, gibt nichts Schlimmeres als
ärgerlich.
Das.
Ärgerlich, die Löcher im Brot.
Genau, die Löcher im Brot, das ist ganz grausam.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst« ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
Also je streichfähiger eine Butter ist, jetzt vorausgesetzt, ist nichts zugesetzt. Mhm. Jetzt ein Rapsöl oder Olivenöl. Ne? Ja. Also oftmals ist es ja so, dass auch noch zu so einer Weidebutter dann Oliven- und Rapsöl dazugesetzt ist. Ist jetzt kein Manko, sondern es ist eher ein Plus. Es verbessert letzten Endes zusätzlich die Streichfähigkeit. Aber wenn man diese Öle rauslassen würde, hat eine Weidebutter auch eine höhere Streichfähigkeit, obwohl sie im Kühlschrank gestanden hat. Na, also man kann die rausnehmen und kann dann eigentlich gleich drauf losschmieren.
Aber weißt du, was das Gute ist, wenn man drauf schmieren kann? Dann nimmst du auch weniger. Ich finde, wenn die Butter so hart ist, nimmst du mehr Butter, wie wenn die streichfähig ist. Da habe ich gleich nochmal was davon.
Es stimmt, dann würde ich mir trotzdem empfehlen, nehmt eine Weidebutter, stellt die in den Kühlschrank.
Drum meine ich, ja.
Braucht da nicht groß rausstellen, dann kann man die
besser schmieren. Oder nimmst du weniger, weißt du?
Nimmt man weniger, aber zu wenig macht er jetzt. Ne? Also natürlich muss man nicht schiefelweise da die Butter drauf, das ist auch nicht gut.
Ja, drum meine ich, ja.
Aber es geht jetzt einfach, bei uns geht es ja heute drum, wie ist die Butter maximal gesund? Mhm. Und ist die Butter, kann man der überhaupt was Positives abgewinnen? Kann man der trauen? Ja. Und im Vergleich zur Margarine.
Also dann mal nochmal Butter bei die Fette, hast du so schön gesagt. Nicht bei die Fische, sondern bei die Fette. Was ist denn am Schluss gesünder? Weil man hat ja so ein bisschen im Kopf immer Margarine, war ja ganz lange ein Thema. Oder ist es doch die Butter dann?
Das ist eine fantastische Frage. Und ja, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist Butter in mancher Hinsicht tatsächlich wertvoller als Margarine. Aha. Aber das hängt ganz stark davon ab, was man bewertet. Also reine Fettsäureprofile oder die bioaktiven Begleitstoffe in der Butter oder in der Margarine. Und ich würde es aber einmal aufdröseln wollen, dass man es mal ganz genau versteht. Also so wie ich auch in das Thema gegangen bin. Also wenn man jetzt mal vergleicht Butter versus Margarine, was ist gesünder? Also wenn man die Fettqualität und Begleitstoffe betrachtet, dann ist es so, dass Butter im Gegensatz zu Margarine natürlich Milchfettfraktionen enthält, wie MFGMs, das sind Milk Fat Globule Membrane und die sogenannten Buttermilchpolarlipide. Und die enthalten Phospholipide und Sphingolipide, wichtig fürs Gehirn und für die Zellmembran. Klingt jetzt alles so wahnsinnig kompliziert, aber einmal um aufzudröseln, was da drin steckt und was so positiv für uns ist. Also das sind milchfettspezifische Bioaktivstoffe, die antimikrobiell, entzündungshemmend und sogar cholesterinregulierend wirken können. Und das ist das Absurde. Also
okay,
sind Stoffe in der Milch, wo man auf der einen Seite sagt, naja, Fettsäure muss ja natürlich nicht gut, gesättigte Fettsäuren drin, aber es ist auch so verpackt oder hat so solche Begleitstoffe, dass es wiederum cholesterinregulierend oder cholesterinsenkend wirken kann. Das ist wahnsinnig spannend. Und es gibt auch mögliche Antikrebs- und antiadipöse Effekte von dem Ganzen. Mhm. Das heißt, Butter liefert mehr als nur Energie, also bringt noch funktionelle, lebendige Strukturen mit, die Margarine technisch gar nicht enthalten kann. Das ist das Ding. Also eine Butter ist eigentlich eine sehr reine Angelegenheit, die diese bioaktiven Stoffe da mitbringt. Und eine Margarine ist eigentlich quasi technisch hergestellt. Und eine Margarine punktet aber mit einem insgesamt besseren Fettsäureprofil, besonders wenn sie aus Raps, Leinöl oder Walnussöl hergestellt ist. Und da möchte ich, oder Olivenöl. Und da möchte ich einmal dazu sagen, aber bitte, dass man darauf achtet, dass ausschließlich dann das drin ist und dass nicht noch irgendwie Palmfett.
Ganz oft ist das der Fall,
genau,
ne?
Genau.
Das stimmt, ja.
Kokosfett damit drin ist. Die beste Lösung ist, dass man da auf die Qualität jeweils achtet und möglichst die beste Butter nimmt und die beste Margarine nimmt.
Ah ja, also quasi Butter fürs Aroma, Margarine ist dann eher so fürs Herz und beides passiert dann zusammen und beides in Maßen genießen, so. Du hast ja vorhin schon dieses MFGM erwähnt. Das hast du ja schon mal aufgedröselt. Das klingt ja für mich immer super wissenschaftlich und wahrscheinlich für euch auch. Warum schwärmst du so davon? Kannst du das ganz kurz nochmal erklären?
Mir kommt das auch so schwer über die Lippen. Also zu MFGM. Das sind ziemlich unterschätzte Superfood in der Milch. Und also diese MFGMs und die Buttermilch Polarlipide. Wenn man an Milch denkt, denkt man ja meist an Calcium, Eiweiß, Fett. Aber kaum jemand weiß, dass Milchfett selbst ein richtig spannender bioaktiver Nährstoffkomplex ist. Und genau hier kommen halt diese sogenannten MFGMs ins Spiel. Diese Stoffe sind keine reinen Energieträger, sondern wirken in unserem Körper wie so eine Art Mikronährstoffmanager fürs Gehirn, für Nerven und für die Zellen. Im Gehirn oder dem Gehirn helfen sie beim Aufbau der sogenannten Myelinscheiden, also der Isolierschicht unserer Nervenzellen. Das ist das, was die Nerven umgibt. Und Studien zeigen, Kinder, die mit MFGM angereicherter Säuglingsnahrung gefüttert wurden, hatten messbar bessere Werte im kognitiven Test, also ähnlich wie gestillte Kinder. Ist da der Vorteil. Im Darm wirken sie wie kleine Bodyguards. Die hemmen das Wachstum schädlicher Keime, Mikroorganismen und fördern die Reifung der Darmschleimhaut. Also optimieren diese Mucosa, die Darmschleimhaut. Und für Herz, Buttermilch mit einem hohen MFGM-Gehalt kann das LDL-Cholesterin messbar senken. Was viele überrascht, diese Stoffe stecken vor allem in Vollmilch, Buttermilch, Butter und Käse. Also genau dort, wo lange Zeit alles Fettige so verteufelt wurde.
Ja, wie schön du das immer erklärst, die Bodyguards und so. Ich kann mir das echt so gut nennen, das ist wirklich positiv gemeint, weil ich mir das so gut dann vorstellen kann. Ich sehe das dann immer so richtig bildlich vor mir und das finde ich mega. Also das heißt, ja wirklich, das muss ich ehrlich sagen, weil für mich sind solche Fachbegriffe auch immer schwer. Klar mache ich das und weiß viel darüber, aber wenn du dann diese Fachbegriffe, dann macht das Ganze immer so einen Sinn und dann schließt sich der Kreis und das freut mich natürlich.
Hast du auch schön gesagt,
ja.
Vielen Dank.
Also das heißt, nicht das Fett an sich ist schlecht, sondern eigentlich nur die Struktur und die Qualität.
Genau, also Milchfett ist durch diese Matrix, also das Zusammenspiel aus Fett, Eiweiß und diesen Membranbestandteilen, anders verstoffwechselt als das reine Fett. Und Studien haben gezeigt, Butter erhöht LDL weniger stark als reines Milchfett ohne diese MFGMs, also die Matrix zählt. Und das hat letzten Endes dann auch insgesamt oder das Fettsäuremuster wiederum einen Einfluss auf die Streichqualität. Also man erkennt eine gute, qualitativ gute Butter, wo alles drinsteckt, was in Anführungszeichen besser ist, daran, dass sie streichfähiger ist, obwohl sie gekühlt ist.
Das kann man gut merken.
Netto oder unterm Strich ist Butter oder sagen wir mal die Standardbutter für Herz, fürs Herz-Kreislauf-System ungünstiger als pflanzliche Öle wie Oliven oder Rapsöl oder eine gute Margarine. Und wie steht die Margarine heute da? Und da sage ich ganz bewusst heute, weil moderne Margarinen haben mit den alten Transfettprodukten nichts mehr zu tun. Früher war das so, dass eben da gehärtete Fette drin waren oder diese Transfettprodukte, da hat der Gesetzgeber einen Riegel vorgeschoben, also kann man davon ausgehen, dass das heute nicht mehr der Fall ist. Und weiche Margarinen, und ich sage ganz bewusst, also so Streichfett sozusagen im Becher, besteht heute meist aus Oliven, Raps oder Sonnenblumenöl. Und da sollte man auch wirklich darauf achten, dass eine gute Margarine enthält auch wirklich nur diese Öle oder diese Fette. Und die enthalten dann mehr ungesättigte Fettsäuren, die das LDL im Blut senken können. Im direkten Vergleich ist Margarine also fürs Herz gesünder als die klassische oder die Standardbutter.
Okay.
Also eine gute Butter heißt, die punktet eben durch MFGMs, was ich vorhin erklärt habe, und ein insgesamt besseres Fettsäuremuster, wenn die Viecher lange draußen gestanden haben. Eine schlechte Margarine enthält Kokos- oder Palmfett, also ebenfalls gesättigte, ungünstige Fettsäuren.
Okay, so, okay. Ja. Also Butter ist okay, aber wer lieber auf sein Herz ein bisschen schaut, sollte lieber pflanzliche Fette also auf keinen Fall vergessen, sag mal so.
Genau, exakt. Also im Idealfall ist Olivenöl oder ein Rapsöl bei einer Margarine.
Ist auch regionaler bei uns, ne? Also
Rapsöl. Genau, Rapsöl, absolut. Mhm. Sieht man ja immer, die schönen gelben Felder.
Ja, das stimmt.
So, ist zwar eine Monokultur, aber wenn es jetzt um die Gesundheit geht, um das mal zu Ende zu bringen, wäre das besser für uns. Und da ist es tatsächlich so, oftmals liest man das vorne drauf, da steht dann schön mit Olivenöl oder aus Olivenöl, dann guckt man hinten drauf und dann steht doch an zweiter, dritter Position dann Palmfett.
Ah, auf jeden Fall immer
lesen.
Es
lohnt sich, da wirklich drauf zu schauen. Und dass man eine gute oder eine besonders gute Margarine ist eben ausgezeichnet, wenn sie rein aus Raps oder eben aus Olivenöl besteht. Dann ist sie am idealsten fürs Herz-Kreislauf-System.
Ja,
am gesündesten eigentlich so.
Genau.
Und bei der Butter ist es einfach so, die Fettqualität, das Fettsäuremuster, die Matrix verbessert sich, wenn die Tiere lange draußen gestanden haben. Ist in der Regel, ich mache jetzt nicht Werbung für irgendeine irische Butter, weil ich auch eher fürs Regionale hier bin. Oder man kauft eine Sommerbutter, ne? Oder macht
halt
die selber
richtig.
Aus einer richtigen Weidemilch, wie du dann gleich nochmal erzählst. Ja. Und dann hat man auch ein günstigeres Fettsäuremuster und man hat halt zusätzlich noch in der Butter die MFGMs, also mit freundlichen Grüßen M.
So, Müller.
Genau, Müller.
Und die Grüßen Müller.
So kann man sich das vielleicht merken.
Ja, so geht es. Also jetzt kommen wir aber zu den Fetten. Die stehen ja wirklich bei mir auch in jeder Küche so ein bisschen rum. Es gibt ja da noch Ghee, dann gibt es Schmalz, dann gibt es Kokosöl. Aber taugt es auch wirklich was? Das ist jetzt so die Frage, weil da bin ich mir auch immer ein wenig unsicher.
Also Ghee und Butterschmalz sind im Prinzip Geschwister, beide laktosefrei, hoch erhitzbar und reine Butterfette.
Genau.
Ghee ist die aromatische, also die goldene Schwester mit so einem leicht nussigen Geschmack, so ein bisschen karamellig schmeckt das Ghee. Beide bestehen zu rund 65% aus gesättigten Fettsäuren, also energiedicht, aber sehr hitzestabil. Ideal halt zum Braten, weniger jetzt als Brotaufstrich. Und so, obwohl in der ayurvedischen Küche wird es ja multiple eingesetzt, das Ghee. Beim Schmalz ist es ja so, dass es aus Schweine oder meistens Schweine oder Gänseschmalz, Gänsefett hergestellt wird. Ist reich an gesättigten Fettsäuren, aber enthält auch etwas an einfach ungesättigten Fetten. In kleinen Mengen okay, besser als industriell gehärtete Fette, aber es fehlt halt da im Vergleich. Also man kann da schon sagen, dass sie schon auch ein paar einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, aber im Vergleich jetzt zur Butter und so fehlen halt die MFGMs jetzt hier. Mhm. Und beim Kokosfett oder Palmfett, die sind sehr gesättigt, ist kein Superfood. So, die würde ich tatsächlich eher sparsam einsetzen.
Also beim Palmfett war ich auch immer wirklich safe davon, aber Kokosöl, das überrascht mich jetzt tatsächlich ein bisschen.
Ja, also eine Riesendiskussion, kann man auch mal ein eigenes Thema zu machen.
Ja, wäre interessant.
Und da gab es mal eine Aussage von einer Heidelberger Medizinerin und Wissenschaftlerin und die hat gesagt, dass man dann, bevor man Kokosfett isst oder Palmfett, dass man da auch gleich Schweineschmalz
essen kann.
Also ich glaube, in die Richtung ging das und dann ging ein riesen Shitstorm los. Natürlich ist es so, das sind tierische Produkte und das andere kommt halt eben von der Pflanze und so. Also wenn es ums Tierwohl geht, ist das ja klar. Aber vom Fettsäuremuster bin ich da schon auf ihrer Seite. Ne?
Ah,
ohne dass ich jetzt ein großes Fass aufmachen will, da kann man, wie gesagt, wenn ihr jetzt sagt, oh, das interessiert uns, Achim, geht da nochmal genauer drauf ein, dann schreibt uns das bitte unten mit rein. So, oder schreibt uns eine Nachricht und dann werde ich da auch nochmal gesondert was zu sagen.
Und in der Zeit nehme ich mein Kokosöl lieber für meine Haut. So.
Oder für die Haare.
Oder für die Haare. Oh, der Geruch, den mag ich sehr gern. So, aber jetzt nochmal zurück. Und was ist genau der Unterschied zwischen Ghee und Butterschmalz? Also Butterschmalz kenne ich natürlich auch in der Küche, aber Ghee ist für mich so eher, das ist so weit weg, ayurvedisch. Und was ist genau der Unterschied? Erklär uns das.
Also erstens die Herstellungsweise. Beides entsteht aus Butter, also bei der Wasser und Milcheiweiß entfernt werden, aber auf unterschiedliche Weise. Also beim Butterschmalz, klassisch europäisch, ne, so bei uns, da wird die Butter langsam erhitzt, das Wasser verdampft und der Milcheiweißschaum wird abgeschöpft und abfiltriert und das Ergebnis ist ein reines Butterfett, also ein konzentriertes ist klares Fett, das sehr hitzestabil und auch laktosefrei ist.
Geklärte Butter. Mhm, ne? Genau. Einfach so. Ja. Nur für die.
Genau. Bei Ghee ist traditionell indisch, ist die Herstellung ähnlich, aber beim Ghee lässt man das Milcheiweiß am Topfboden leicht karamellisieren, bevor man das Fett dann abgießt. Also wird dann quasi noch nicht gleich abgeschöpft, sondern man lässt es noch karamellisieren und dadurch bekommt Ghee so einen leicht nussigen, so ein buttriges, sehr aromatischen Geschmack und hat auch eine etwas längere Haltbarkeit, weil der Wassergehalt noch niedriger ist als beim Butterschmalz.
Also ist Ghee unsere klassische Nussbutter. Kann man das so sagen ein bisschen? Doch, eigentlich schon, oder? So, wir kennen es ja ein bisschen unter Nussbutter.
Ja, ich hoffe, dass mir da jetzt kein Yogi an die Gurgel geht oder
das
irgendwie. Aber
das sage
also,
auch ich.
Also Ghee wird in Indien seit Jahrtausenden nicht nur als Kochfett, sondern auch in der Ayurveda-Lehre als Heilmittel eingesetzt.
Irre.
Und ich führe das halt auf die MFGMs zurück, dass das das Positive ist, auch tatsächlich dann am Ghee.
Ah ja, okay. Also, haben wir das auch geklärt? Das finde ich schon immer spannend. Und was ist jetzt mit der veganen Butter?
Ja.
Ist das einfach wie eine Margarine oder mit besserem Image oder eher eigentlich nicht?
Eine vegane Butter ist meist eine rein pflanzliche Margarine. Es soll halt mehr an Butter erinnern, deshalb ist sie meistens sehr hart und sehr fest.
Ah.
Ne? In der Konsistenz. Aha. Margarine ist ja doch auch oft sehr, sehr streichfähig.
Stimmt.
Obwohl du siehst ja manchmal auch schon so einen richtigen Block, ne? So als vegane Butter ist so ein.
Genau, das habe ich so im Kopf.
So Butter analog, meistens aber noch tatsächlich fester als die normale Butter. Zumindest wie eine Weidebutter. Das liegt daran, dass eine vegane Butter meist aus Kokos hergestellt wird. Und Kokosfett heißt aber viele gesättigte Fettsäuren, also nicht automatisch gesünder. Die besten Varianten basieren auf Raps, Leinöl, also möglichst ohne Palmöl auch oder Palmfett. Mhm. Und Achtung, nicht jede Margarine ist gleich vegan. Es gibt Varianten mit Milchbestandteilen. Also kann drin sein, ne, dass du jetzt eine Margarine hast, die aber nicht gleich vegan ist, weil sie Milch Bestandteile enthalten kann.
Das denken viele wahrscheinlich wirklich auch. Super interessanter Punkt, finde ich. Weil
also wer da sicher gehen will, guckt einmal hinten drauf oder guckt auf die Kennzeichnung vegan oder nimmt halt eine vegane Butter. Da würde ich halt nur darauf achten, dass sie jetzt halt möglichst aus Raps oder Leinöl hergestellt wird und halt möglichst nicht aus Palmöl oder aus Kokos.
Und ist gar nicht so schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich koche ja echt super gern vegan und ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie eine vegane Butter so richtig gebraucht. Also du schaffst es echt gut ohne. Also klar mit Ölen und alles, aber so, dass man sagt, man vermisst dieses Butterstück, das tut man nicht. Obwohl ich Butter auch gern habe, aber das geht ohne.
Also wenn es jetzt um den Gesundheitsfakt geht, würde ich lieber eine gute Margarine nehmen, die halt eben auch ohne Palm, Kokos und so weiter hergestellt wird. Ja, die halt noch vegan ist, ne? Also die keine Milchbestandteile enthält,
das ist
natürlich klar.
Ja. Und wie sieht's jetzt da mit der Nachhaltigkeit aus und der Verarbeitung natürlich? Du hast ja vorhin schon kurz die Umwelt angesprochen. Also Butter ist nicht automatisch nachhaltiger.
Also da kann man sagen, in Sachen Klimaschutz hat Margarine eindeutig die Nase vorn. Rund 0,7 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Margarine. Bei Butter sind es 25 Kilogramm, also wesentlich mehr. Aber wenn Margarine Palmöl enthält, dann ist der ökologische Vorteil quasi dahin.
Ah ja, da ist immer wieder, wenn man nicht genau hinschaut.
Also da lohnt es sich schon mit drauf zu schauen, also nicht nur aus gesundheitlichen Aspekten, sondern auch aus
Nachhaltigkeit.
Für die Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz wäre es wichtig, dass eben kein Palmfett und dass man da reduziert.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Und hast du mir jetzt da noch so einen praktischen Tipp für den Alltag?
Also einfach mal auf die Zutatenliste schauen, nur Rahm oder Sahne und eventuell Milchsäurekulturen, dass die mit drin sind. Die Farbe ist schön, wenn die hellgelb bis goldgelb ist, also kann auch mal so ins Orangene fast gehen. Das spricht für eine Weidefütterung, also wenn die Tiere auf der Weide gefüttert wurden oder gegrast haben, umso gelber ist die Butter im Regelfall. Es gibt dann noch die Weide- oder die Heumilchbutter, die hat tatsächlich auch mehr Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Die gesäuerte Butter hat Milchsäurebakterien, ist leicht fermentiert, hat einen feineren Geschmack, wirkt auch probiotisch, also gut für unser Darmmikrobiom. Dann die Weidebutter ist die bessere Butter, aber bleibt eine Fettquelle mit gesättigten Fettsäuren, also sparsamer einsetzen, jetzt nicht wie die Franzosen, ne? Butter, Butter, Butter oder Weidebutter, 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 sondern dass man auch darauf achtet und die eher genießt. Aber wenn es eine Butter ist, würde ich wirklich darauf achten. Weidebutter, Tiere lange draußen gestanden haben, das natürliche Futter gegrast haben oder durften. Und dann merkt man das auch an der Streichfähigkeit. Mhm. Und insgesamt würde ich sagen, sollte man das Gesamtfettmuster optimieren. Also mehr Fisch, Kaltwasser, Seefisch, Lachs, Makrele, Hering, ne? Unsere fleißigen Hörer. Rinnen und Hörer, werde ich ja immer, das ist so ein Klassiker von mir, Lachs, Makrele, Hering sind eigentlich die besten Quellen für Omega-3-Fettsäuren. Mm. Genau, also lasst euch die Butter nicht vom Brot nehmen, aber schmiert mit Verstand, würde ich jetzt sagen. Denn es geht nicht um Butter oder Margarine, sondern um die Qualität, um die jeweilige und die Menge natürlich und den Kontext. Eine echte Butter, eine gute Butter, eine Weidebutter in kleinen Mengen ist völlig okay. Eine gute Margarine ist eine clevere Wahl für Cholesterinbewusste, die auch wirklich darauf achten sollten und müssten. Und man sollte auf diese Punkte da schon achten, ja, und auf eine gute Qualität achten. Die Tipps jetzt einfach mal mitnehmen ins Lebensmittelregal, ja, und die besten sich für sich aussuchen. Und deshalb entscheidet da der Einkauf und da kann man eine ganze Menge richtiger und besser machen.
Das ist doch schön. Ja, genau. Und da übernehme ich jetzt auch mal das Ruder oder besser gesagt gut, das Messer und die Butterdose, würde ich sagen.
Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Ja, Achim, wir sind ja da jetzt schon eingestiegen in das Thema und sind jetzt auch voll dabei, aber beim Butterkauf ist
schön,
es...
Schön, dass du dich heute mal selber eingeladen
hast. Ja, oder? Heute habe ich mich selber eingeladen.
Hast du einfach mal so Schlusssamen, jetzt kommt die Müller.
Jetzt habe ich gedacht, jetzt sage ich einfach mal selber, dass ich hier zu Wort komme. Nee, es ging ja eigentlich auch um den Butterkauf und darum finde ich das so wichtig. Du hast ja viel schon gesagt darüber, aber es ist ja erstmal wichtig bei dem Ganzen, echte Butter besteht eigentlich nur aus Milchfett, Wasser und Milcheiweiß. Und mehr braucht es auch gar nicht. Und das finde ich schön, dass man das auch wirklich mal so klar sieht.
Sehr natürliches Produkt.
Oder? Ja. Und das finde ich halt schön. Und darum mag ich das auch. Darum schmeckt es mir wahrscheinlich auch so gut.
Oder naturnahes Produkt. So kann
naturnahes,
man das sagen. Wenig verarbeitet.
Ja.
Das ist bei der Margarine tatsächlich anders.
Ja, und da kann man wirklich auch ein bisschen auf die Siegel auch schauen, wer dann sagt, oh je, aber die Butter und die Milch und wo kommt die? Da haben die Siegel natürlich auch ein bisschen mitzureden. Da kann man dann auch gucken, ja, mehr Tierwohl, mehr Futterqualität, wie stehen die Tiere, geht es denen wirklich gut? Oder also da kann man auch wirklich von der Milch schon anfangen. Ja, da weiß man, wo es herkommt.
Ja, und obwohl Bio jetzt nicht unbedingt heißt, bessere Bestandteile, ja, ne, oder besseres Fettsäuremuster, da ist schon entscheidend, dass sie eben eine Weide Haltung haben, ne? Ob da jetzt noch zusätzlich ein Biosiegel draufklemmt.
Ja, das ist immer wichtig, auch in Deutschland, auch die Biosiegel. Ich will das nochmal kurz sagen. Ich habe ja viele Bauern, mit denen ich hier zusammenarbeite. Da bin ich auch immer ganz stolz und ich freue mich, ich gehe da selber hin und ich unterstütze das auch richtig, weil ganz viele haben gar kein Biosiegel, weil das wirklich sehr, sehr bürokratisch auch ist.
Manchmal auch keinen Sinn macht, ja.
Und manchmal auch keinen Sinn macht. Und trotzdem ist es mehr als Bio.
Ja.
Wenn ich nur mal kurz so, und das ist klar, kann jeder das da schimpfen oder nicht, aber das wollte ich mal kurz so stehen lassen. Was noch wichtig ist beim Kauf, die Fettangabe, ja. Also, die sollte mindestens wirklich bei 80% liegen. Das hört sich wirklich viel an, aber dann weiß ich, okay, da ist nichts beigemischt. Das sind so wirklich die Pi mal Daumen-Regeln. Ja, und dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Qualitätsstufen. Wir haben ja das vorhin auch schon gesagt, es gibt die Teebutter, die Tafelbutter, dann gibt es die Kochbutter. Oh je. Aber deutsche Markenbutter gibt's ja auch und steht auch ganz oft so drauf. Und eigentlich kriegst du das Siegel nur, wenn die Qualität stimmt. Und das ist wirklich schön. Also das finde ich gut. Es wird immer mehr und die Leute achten da drauf. Und man schmeckt das so irre. Also das denkt man wirklich nicht. Das ist wie mit Eiern auch oder mit Kartoffeln. Das ist egal. Bei der Butter ist es genau das Gleiche.
Lass dich nicht an der Nase rumführen, wenn da jetzt draufsteht, Butter von guten Kühen.
Ja, das meine ich. Die Siegel sind schon, natürlich sind es die Standards, aber das kann man nicht so pauschalisieren, finde ich immer, weil da kann auch viel trotzdem gemauschelt sein. So.
Okay. Aber sag mal, welche nimmst du denn jetzt am liebsten? Also welche Butter?
Also das kommt wirklich drauf an. Es gibt ja für Kuchen oder Desserts, da nehme ich dann eher die Süßrahmbutter. Oh, ja. Okay. Das ist wirklich die, da ist gar nichts zugefügt. Und dann gibt es ja noch die Sauerrahmbutter. Und die wird einfach, da wird eine Kultur dazugefügt. Ja, ja. Die ist so leicht fermentiert eigentlich schon. So kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Und die ist dann wirklich eher für herzhafte Gerichte, Soßen. Und ich glaube auch, die meisten kaufen Sauerrahmbutter, wenn ich das so, oder? Die meisten kaufen
wirklich Sauerrahmbutter. Also jetzt immer nochmal aus gesundheitlicher Sicht, ja, ist gar nicht so schlecht, ne? Mhm. Mildgesäuerte Butter enthält ja dann mehr Milchsäurekulturen, also gut für die Mikroorganismen wieder im Darm, also hat da schon auch einen kleinen Vorteil noch.
Mhm. Also ich bleibe wirklich auch in der Küche bei den Mildgesäuerten, wie du das gerade gesagt hast. Das ist so ein Mittelding, das ist schön ausgewogen, das kann ich sowohl in der Patisserie, also beim Backen nehmen, wie auch in der herzhaften Küche. Und das ist eigentlich ganz schön.
Was mich interessieren würde, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich habe ja schon erzählt, wenn die natürlich die Kühe da viel Wildgräser und Blumen futtern, dann steigt der Anteil an Beta-Carotin. Und merkt man das auch geschmacklich? Also jetzt ähnlich wie mit der Streichfähigkeit, was so ein gutes Fettsäuremuster und so angeht. Aber merkt man eine gute Haltungsqualität auch am Geschmack?
Ja, total. Also ich finde, wenn du eine Butter hast, jetzt nochmal auf das Domrep-Thema, wo ich ja vorher war. Diese Butter, wenn du, konntest du die nicht aufs Brot schmieren. Die hat so einen grusigen Geschmack, wenn man das mal so sagen kann, nach gar nichts einfach. Die schmeckt völlig fad, leer und ohne irgendwelche, das fehlt die Liebe. So kann man das mal sagen. Aber es ist natürlich, also je mehr frisches Gras, desto gelber ist die Butter und dann zum Beispiel auch für einen Hefezopf, wenn ich die dann nehme. Und ich backe so einen richtig schönen, fluffigen Sonntagshefezopf und der ist dann durch die Eier, durch die richtigen Eier und die Butter richtig schön gelb. Der wird einfach von der Farbe tausendmal besser wie so eine Butter, wo die Kühe zum Beispiel nur Heu fressen im Stall. Ja. Die ist richtig weiß, die Butter. Und dann hast du natürlich auch ein Augenmerk, wo du sagst, okay, das schmeckt dann schon auch anders. Und ich finde auch, es sieht einfach anders
aus.
Kannst
du den Safran sparen?
Da kannst du, ja, so ganz krass ist es nicht, aber ein bisschen schon. Also ich finde auch, wenn du jetzt ein Risotto hast und da machst du wirklich eine schöne Butter mit rein und nicht so eine lieblos, herzlose Butter.
Also man könnte also sagen, ne, was heißt ja, Eigelb macht den Kuchen gel oder Safran macht den Kuchen gel? Ne?
Sondern genau, die Butter und...
Sondern das ist eine Weidebutter macht den Kuchen.
Den Hefezopf gelb oder so. Ah, ja. Ein bisschen so. Also es ist wirklich spannend. Achtet da mal wirklich drauf, wenn ihr kocht. Also es gibt da tausend verschiedene Arten von Butter. Ich glaube, das fällt gar niemand so aus. Wenn du im Kühlregal stehst, dann denkst du, okay, du nimmst immer die gleiche Marke, du langst hin und denkst, ah ja, die passt schon.
Ja, überfordert dann auch. Und ich muss echt zugeben, bevor ich den Beitrag gemacht habe und ich mich so intensiv mit dem Butterthema beschäftigt habe, habe ich ja immer gedacht, boah, die ist schon ein bisschen drüber, wenn eine Butter so besonders gelb oder so fast orange ist. Jetzt weiß ich es aber besser.
Passiert auf dem Kühlschrank, dann denkst du so, wenn du die ausgepackt hast, wir haben ja diese Butterdosen, und dann denkst du, puh, die ist aber nicht mehr schön. Ne, so.
Ja, apropos, wenn du die dann auspackst, was achtest du bei der Lagerung? Wie lange ist eigentlich so eine Butter haltbar? Also bevor dann quasi eine weiße Butter ins Gelbe.
Ja, also wenn die weiße dann richtig andersfarbig wird, dann wird es schwierig. Also klar, immer gekühlt, luftdicht, also 3 Grad ist immer so eine Faustregel. Klar, im Kühlschrank, manche daheim haben auf 5-6 Grad, geht genauso, um Gottes Willen. Aber luftdicht, also du bist kein Freund, wenn die Dose irgendwie offen ist oder die Butterpackung. Diese Butter nimmt so krass den Geschmack vom Kühlschrank an, egal was daneben liegt. Ob da der Camembert daneben liegt oder bitte pack den immer ein. Das ist so mal die Grundvoraussetzung. Und das Schöne ist, du kannst die auch sehr gut mit irgendwas aromatisieren. Durch das, dass die das wirklich so fest aufnimmt, das ist wirklich egal, ob du Thymian nimmst. Trüffel hatte ich ja schon mal angedeutet, da brauchst du wirklich nur so ein Ministück zum Beispiel.
Also nutzt quasi, dass die Butter...
Das kannst du nutzen, aber im geschlossenen Raum. Also ganz, ganz wichtig, Kühlschrank. Immer separat, abgetrennt von anderen Gerüchen, weil die Butter ist da wirklich extrem. Wenn du jetzt irgendeinen Geschmacksträger hast, Kräuter, du kannst auch Zwiebeln, wenn du Knoblauch oder Knoblauchbutter machen willst, dann haust du da einfach ein Stück Knoblauch mit rein. Das nimmt das ganz krass auf. Du musst es nicht mal mixen, weil viele mögen ja diesen Knoblauchgeschmack, aber mögen diesen Geruch nicht so. Probiert das mal aus. Schneidet einfach einen Knoblauch in die Hälfte zum Beispiel, legt die einfach mit in die Butterdose. Das ist krass. Und du hast nicht diesen, weißt du, was ich meine?
Hast mit so eine Butterdeo.
Ja, zum Beispiel. Aber du hast nicht diesen Gestank dann danach. Und darum ist das ganz cool bei Butter. Da kannst du echt viel tricksen. Das ist ganz gut.
Okay.
Ja?
Okay. Ja. Aber sag nochmal was zur Haltbarkeit.
Also im Kühlschrank hält sie mehrere Wochen. Also da passiert gar nichts. Und im Tiefkühler, du kannst Butter super einfrieren. Luftig verschlossen. Auch da.
Also Geschmack annimmt.
Genau, weil auch im Tiefkühler. Gefrierbrand und so. Und das
da muss ich dich mal was fragen. Ja. Weil ich das, also ich, wo ich ganz sensibel bin, sind so, wenn ich einfriere Butter, mache ich tatsächlich.
Ja.
Und bei Pilzen. Und ich hasse das, wenn die so ein Fremdaroma kriegt. So ganz schlimm. Und bei Butter ist es ja auch so. Wie kriege ich das hin? Ist das wirklich kein, also diese normalen Gefrierbeutel oder wie auch immer oder in eine Dose, selbst in der Dose, die ist immer, ist mir manchmal zu durchlässig.
Die und Luft ich hab das muss Gefühl, weg sein.
Ja, aber wie machst du das?
Ja.
Also wie frierst du die ein? Wie würdest du die einfrieren?
Also das Optimale ist natürlich, also du kannst theoretisch, wenn du die Butter so kaufst, dann ist die ja wirklich super verpackt, ja. Da kommt ja kein Lüftchen hin und dann passiert gar nichts. Nimmt auch kein Aroma auf normalerweise.
Wie so verpackt ist.
Ne? Ja, du kannst, wenn du ein Butterpäckchen kaufst, ist die ja verpackt. Ja. So. Und wenn du die so, wie sie ist, einfach einfrierst, dann passiert eigentlich überhaupt gar nichts.
Ehrlich?
Normalerweise
in dem Papier.
In dem Papier oder was es ist, oft ist Alu zum Beispiel. Ja. Also wenn da kein Loch drin ist, dann passiert da, das hält echt viel ab. Auch den Gefrierbrand, weil das natürlich bis außen geht, ist keine Luft dazwischen. Schwierig ist immer, wenn irgendwo Luft hinkommt. Wenn ich jetzt eine Butter daheim selber mache, ich schlag die auf, hab die, dann irgendwo einfüllen, am besten zum Beispiel in einen Eiswürfelbehälter. Ja, da schmierst du die schön hin, dann ist sie bis oben hin voll. An der Seite kann dann gar kein Geruch hinkommen, ist ja keine Luft. Du musst nur die Oberseite gut schützen, bedeutet gut abdecken und immer andrücken, bedeutet, dass keine Luft hinkommt. Das ist wichtig.
Aber sie sollte auch nicht so lange draußen stehen, oder?
Nicht über 21 Grad, weil da wird sie einfach dann irgendwann mal ranzig, die riecht dann auch einfach nicht mehr gut.
Ja.
Butter kann gerne über Nacht mal draußen stehen, Zimmertemperatur, macht also, gar nichts.
Wenn Butter zu Öl wird.
Ja, dann ist es schon fast schwierig, ja.
Aber sag mal, apropos Öl. Beim Braten, viele machen ja den Fehler, Butter in der Pfanne zu heiß, dann verbrennt die und so. Wie Mais.
Ja, also Butter zum Braten ist an sich nicht schlecht. Aber was also ganz wichtig ist, ist der Rauchpunkt. Der Rauchpunkt bei Butter liegt ungefähr bei 175 Grad. Und wenn ich das Ganze zu hoch erhitze, ja, dann bilden sich wieder Schadstoffe und genau das, was ich nicht will, die Butter verbrennt, wird schwarz und dann habe ich das ganze Theater und es fängt so an zu rauchen, darum heißt es auch Rauchpunkt. Und wenn es richtig heiß werden soll, dann lieber Butterschmalz, ja, also geklärte Butter nehmen oder die Ghee, wo du erklärt hast, das finde ich ganz gut, die sind beide hitzestabil und die Laktose ist einfach nicht mehr da und kann bis zu 250 Grad also erhitzt werden und da liegt der Rauchpunkt um einiges höher und viel heißer brätst du ja nicht. Wenn du daheim eine Pfanne hast, die wird um Pi mal Daumen zwischen 180 und 200 Grad, würde ich jetzt mal eine normale Haushaltspfanne und da kannst du dein Fleisch und alles schön braten. Ja, Butter ist Geschmack, ja, Schmalz ist mehr Power. Genau.
Aber eine Frage habe ich noch an dich.
Mhm.
Und zwar, wenn man Fisch brät oder ein Fleisch brät und so, sieht man das bei Spitzenköchen, so wie du ja eine bist, sieht man das häufig, dass man die Pfanne dann so leicht schräg hält.
Arrosieren.
Arrosieren, das ist der Begriff.
Ja, schau, wie schön.
Ja, ich mache das, weil es mich immer nervt, also so automatisch und irgendwie so zweckgebunden, dass wenn du auf der einen Seite was anbrätst, dann drehst du es um. So, und dann verliert es oben natürlich Temperatur und verliert auch wieder Struktur. Also es ist mir nicht mehr so kross und so, gerade beim Fisch und die Haut wird lapprig und so.
Der Achim ist voll dabei.
Ja, ist das so?
Ja, du bist schon voll dabei. Also es spiegelt das Ganze eigentlich wieder und das ist eigentlich ganz schön, weil du nimmst zum Braten ein Fett, wo du heiß erhitzen kannst, damit du richtig Power auf dein Fleisch oder irgendwas bekommst, ja, Fisch, Gemüse.
Dass sie die Poren dann schließen.
Genau, ja, sehr gut. Wenn das heiß angebraten ist, von rechts und links, wie du willst, am Schluss gibst du nochmal die Butter dazu. Der Rauchpunkt liegt viel niedriger. Bedeutet, ich gebe die dazu und dann, ja, es konfiert nicht, weil konfieren natürlich in kältere Temperaturen ist, aber eigentlich so eine Art, das muss erklärt, ja. Ich gar in dem Öl das Ganze nochmal. Ja. Ich gieße diese Butter von oben nochmal drüber und wie du das schön erklärt hast, du willst, dass es oben und unten gleichmäßig weitergart und auch aromatisiert ist. Oft gebe ich ja noch Knoblauch oder Kräuter dazu.
Ja.
Und dann habe ich ein rundum gelungenes Bratenstück, Fleischstück, Fischstück, Gemüse, was ich auch.
Ich hätte gesagt, das ist Konfieren, aber Konfieren ist wieder
also
was.
Also Konfieren ist eigentlich Niedrigtemperatur. Also bedeutet, in Öl gegart, in niedriger Temperatur. Also nicht frittiert, weil frittiert ist ja oft sehr hoch, auf 180, 200. Ja. Sondern es konfiert ist was, wenn ich es langsam in Öl gar.
Und was macht man da zum Beispiel? Langsam in Öl garen?
Du kannst eigentlich alles konfieren, was du möchtest. Fisch ist halt super, weil das Eiweiß da nicht austritt. Bedeutet, ich habe eine niedrige Temperatur. Ich zum Beispiel Olivenöl. Ich erhitze das ganz leicht, gebe das dann über meinen rohen Fisch. Und dann wird es ganz leicht bei, sagen wir mal, ja, so 60 Grad, reicht vollkommen, in Öl gegart. Bedeutet, ja, der Fisch nimmt.
Ist jetzt nicht die fetterbste
Variante. Ja, aber jetzt warte ab. Dann ist es in dem Öl gegart, es wird super zart. Also egal, ob du bei Fleisch kannst du genauso machen, super zart und du nimmst es ja wieder raus aus dem Öl. Also es ist schon sehr fettig auch, um Gottes Willen, ist in Öl gegart, das wäre jetzt eine Lüge, wenn nicht.
Ja, aber es zieht natürlich mehr rein, als wenn ich das jetzt beispielsweise auch frittiere oder so.
anders Eis einfach. Anders, ja. Es ist wirklich komplett anders. Also klar, du lässt es auch wieder abtropfen, ja. Ist es jetzt nicht so. Aber es ist schon irre. Probiert, also könnt ihr gerne mal ausprobieren. Machen wahrscheinlich
hast
wenig
zu Hause.
Hast
du was, was du am liebsten konfierst?
Also Fisch mag ich wirklich super gern. Also was ich auch am liebsten, ist eine konfierte Wachtelbrust zum Beispiel. Die wird einfach super zart, finde ich. Also wenn du das machst.
Konfierte Wachtelbrust.
Richtig.
Ja, Moment mal, ich guck mal im Kühlschrank, ob ich da noch welche liegen habe.
Ja, du kannst auch
was jetzt gerade mal konfieren kann.
Ja, das ist mir jetzt halt als erstes wieder eingefallen dazu. Ja, aber du kannst auch Fisch. Gemüse super konfieren, du kannst alles. Aber es ist nicht die gesündeste Art zu garen. So, Punkt.
Oder sagen
aber
wir mal die fettärmste.
Ärmste, ja. So. Aber kann man auf jeden Fall arrosieren. Das müsst ihr zu Hause machen, Leute. Da seid ihr wirklich wieder voll dabei, beim nächsten Abend.
Jetzt will ich aber noch von dir wissen. Kaufst du Butter oder machst du die eigentlich selbst?
Sowohl als auch. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich mache jedes Mal meine Butter selber. Aber jetzt lachen wieder viele zu Hause, weil jeder hat schon mal Butter gemacht, vielleicht auch ohne, dass er es weiß. Weil wenn ich einen Kuchen backe oder wenn irgendwas, ich schlag die Sahne steif. Und das ist, glaube ich, das Erste, was mir in der Berufsschule passiert ist.
Zu lange.
Zu lange geschlagen. Oh je, was hast du gemacht? Die ist ausgeflockt und du kriegst Panik und denkst, oh Gott. Also, bitte schmeiß das nicht weg. Das ist genau die Art, wie mache ich Butter. Es ist voll interessant, weil du denkst dann so, oh Gott, meine Sahne ist überschlagen. Was mache ich denn jetzt? Ja gut, jetzt hast du Butter gemacht. Bedeutet, wenn die geschlagen, es gibt ja auch diese Gläser. Ja. Kennst du das, wenn man das daheim, da gibt es so Schüttelgläser, ist ja nichts anderes. Ne? Ich nehme die Sahne, die muss mindestens 30% Fett haben, hat jede Schlagsahne.
Also du kannst ganz normal das Einmachglas eigentlich nehmen.
Kannst du auch und dann schütteln, ist aber anstrengender wie in der Küchenmaschine.
Wie lange muss ich schütteln?
Ja gut, da schüttelt schon ein bisschen. Also Küchenmaschine macht es wahrscheinlich so in 6-7 Minuten, denke ich mal, bis die dann wirklich ausflockt. Man sieht es dann auch, sieht aus, als wäre die wirklich so ein bisschen, ja, bei uns sagt man so ein Wort, das sage ich jetzt nicht. Aber sie ist halt getrennt. Ja, das sieht dann.
Ich will es jetzt auch nicht wissen.
Nee, das wissen nicht drum, aber viele wissen es dann wahrscheinlich. Ja, und da trennt sich einfach die Buttermilch von dem Fett. So. Ja. Und so entsteht auch Buttermilch. Habe ich dann. Das ist ganz interessant. Bitte schüttet das auch nicht weg. Das könnt ihr bestimmt auch dafür benutzen. Das finde ich ganz gut. Vielleicht hast du mir da auch noch 2, 3 Tipps, ob das gut ist. Ja. Also die Molke, oder die Molke ist es, also die Buttermilch.
Ja, das ist quasi, also was übrig bleibt, ist Buttermilch bzw. Süßmolke. Ja. Und die ist ernährungsphysiologisch ziemlich wertvoll sogar. Also ist fettarm, ne? Natürlich, weil die Butter hast du ja da raus. Ja. Reich an hochwertigen, an Whey-Protein. Dann hast du Mineralien damit drin, Milchsäurebakterien, also Kulturen. Super interessant, ist der Bestandteil sozusagen der eigentlich der Herstellung, der Butterherstellung.
Ja, das stimmt.
Ist quasi das
ist ein Restprodukt.
Zeitprodukt.
Ja, voll gut.
Aber du schüttelst die?
Du schüttelst oder rührst, dann hast du, siehst du, okay, die Buttermilch trennt sich. Und dann brauchst du das Einzige, was du für daheim dann eigentlich brauchst, ist, du musst ja natürlich die Flüssigkeit noch auspressen. Das ist ganz wichtig, weil sonst funktioniert es nicht. Ich gebe es in ein Geschirrtuch oder ein Passiertuch.
Sonst hast du die dominikanische Butter.
Sonst haben wir genau die und die willst du auf keinen Fall, weil die spritzt im Topf und schmeckt nach nichts. Du willst ja den Fettgeschmack und alles mit drin haben. Und dann wird es gepresst, bedeutet, könnt ihr richtig schön auspressen.
In so einem Geschirrtuch.
In einem Geschirrtuch kannst du, brauchst jetzt nicht extra ein Passiertuch. Und dann lässt es einfach über Nacht am besten nochmal im Kühlschrank auch noch in dem Tuch. Da passiert nichts, dann kommt nochmal alles raus. Und dann habt ihr Butter. Wie einfach ist das eigentlich?
Das ist sehr einfach.
Und Buttermilch, die könnt ihr noch trinken. Da habt ihr euch was Gutes getan oder macht euch eine schöne Soße zum nächsten Risotto. Und ihr habt alles verwertet.
Aber du arbeitest ja auch oft, und du hast es ja vorhin schon gesagt, mit so fancy Aromasachen. Ne? Also dass du sagst, du nutzt die Butter als Geschmacksträger und Konservierer noch, um da ordentlich Aroma da reinzubringen.
Das Schöne ist halt, du kannst, also das ist in der Küche ja toll, du kannst alles nehmen. Egal, ob du jetzt da lieber Curry oder auf die euroasiatische Schiene gehst, sagst, okay, du machst irgendwie mit Knoblauch und mit Curry oder du machst Zitronengras, du machst mit Limette, Chili, karamellisierte Lauchzwiebeln kannst du reinhauen, du machst ganz normale Schnittlauchbutter. Also du kannst in die Butter eigentlich alles reinmachen. Ob du jetzt eine Tomatenbutter machst, du kannst auch eine Mangobutter machen, dann wird es exotischer. Funktioniert alles. Und das ist
wie würde ich die machen, so eine Mangobutter?
Eine Mangobutter. Also du nimmst eine Butter, das ist ganz wichtig, und dass das funktioniert, ihr müsst die aufschlagen. Also du hast diese harte Butter ausgepresst aus deinem Tuch, ja? Und dann gibst du die nochmal wirklich in den Schlagkessel oder mit dem Handrührgerät. Also mit dem Schneebesen wird es echt
mühsam.
Also das muss ich ehrlich sagen, da braucht man ein bisschen elektrische Hilfe, damit einfach Luft untergeschlagen wird. Und dann kannst du es aromatisieren, wie du willst. Ich nehme dann zum Beispiel Mangowürfel und die dürfen nicht zu matschig sein, dass man wirklich noch ein bisschen Biss hat. und aber noch ein bisschen Mangopüree. Und dann kannst du es abschmecken, am besten mit Chili, passt super immer dazu. Nicht zu viel, weil ich mag kein Scharf, aber das gibt nochmal die Hin- und Her-Würze. Salz, Pfeffer, was würde ich noch reinmachen? Und vielleicht noch ein bisschen Thymian. Ich glaube, das wäre jetzt noch gut, wo ich die jetzt machen würde. Und dann passt die zum Fisch, sowohl auch auf meinem Brot, sowohl auch zu, also du kannst ja damit alles machen. Butter muss ja nicht nur aufs Brot geschmiert werden, sondern kann man ja wirklich auch zum Fleisch oder zum Fisch oder zum Gemüse nehmen, um das Ganze nochmal so ein extra Topping zu geben.
Spannend. Ja. Spannend. Vor allem, man unterstützt das so ein bisschen, die Eiweißspaltung. Also das machen die in Südamerika und so. Ja. Das ist so ein Chutney, Mango, Papaya.
Egal, was sie haben, ja.
Das stimmt. Und das ist gut, weil die Enzyme, die helfen quasi bei der Verdauung des Proteins. Deshalb geben die quasi so ein Chutney mit dazu. Wenn du es mit in die Butter haust, dann tust du dir leichter beim Verdauen. Das ist deren Verdauungsschnaps quasi.
Wie cool ist das denn eigentlich? Ja. Schau, ich mache das automatisch und der Achim sagt dann, das macht mir so Freude.
Ja, das ist unterstützt. Also das ist wirklich synergetisch, wenn man so schön sagt. Ja, aber hast du da noch ein Lieblingsrezept, ein Butterlieblingsrezept?
Also, du hast ja vorhin von der Ghee geredet und ich bin ja wirklich voll der Nussbutter-Fan und das finde ich eigentlich wirklich schön, weil ich hatte es auch mal bei Frühstücksfernsehen gemacht. Das muss ich kurz erzählen, weil jeder dann, oh, wie willst du im Fernsehen Nussbutter, wie langweilig, du machst nur Butter warm.
Nee, kam gut an.
Also es kam so krass an und alle hinter der Kamera haben das probiert und haben gesagt, was hast du da rein? Das muss doch was anderes sein, das ist doch nicht nur Butter. Nee, es ist wirklich Butter langsam erhitzt, das ist wichtig, bis sie goldbraun wird und die Molke karamellisiert, wie du das schön erzählt hast vorhin. Und darum habe ich gemeint, das ist ziemlich ähnlich wahrscheinlich wie die Ghee. Und dann lasst es wirklich ein bisschen dunkel werden, nicht schwarz, aber es darf ein bisschen dunkel werden. Ja. Und dann muss es ziehen und die Butter wird so richtig goldig. Also es hat nichts mit Nuss zu tun, die Nussbutter.
Es ist nussig, weil es nussig schmeckt.
Genau, aber es hat jetzt nichts, damit ich extra noch Nuss dazu gebe, sondern durch dieses Karamell, durch diese Molke, die eigentlich karamellisiert, wird es sensationell gut. Durch ein Sieb passieren, am besten noch durch ein Küchentuch und dann hast du die perfekte Beilage und du ist das wirklich egal, ob zum Gemüse oder zum Fisch? Natürlich nicht zu viel, um Gottes Willen. Ja. Aber dieser Geschmack, du kannst es super aufhalten im Glas, irgendwie im Kühlschrank und dann kannst du es immer wieder rausnehmen. Also im Prinzip geht auch nicht wie eine kaputt. Ghee. Ist eigentlich wie eine Ghee, drum meine ich. Ja, ja. Das wusste ich vorher auch gar nicht. Drum kann ich diese Ghee. Energie kann ich jetzt voll befürworten.
Ja, jetzt haben wir ja viel schon über selbst gemacht. Wir haben ja eigentlich schon die ganzen Butterrezepte irgendwie durch, aber wir haben doch noch ein Erfolgsrezept der Woche, das wir uns überlegt haben.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Ja, wir haben über Butter und Fette gesprochen und ehrlich gesagt, ich habe jetzt richtig Lust auf was, das alles irgendwie vereint. Wir machen heute mal ein Rezept, das nicht nur Geschmack, sondern auch Fettkompetenz auf den Teller bringt.
Ja, oh, schön.
Eine perfekte Fett. Butter. Mhm. Denn da kommt es wirklich drauf an, welche Milch, woher kommt sie, welches Öl. Und ich bin gespannt, wie es am Ende wird.
Und wer jetzt denkt, Butter sei nur was fürs Brot, weit gefehlt, ne, haben wir eine ganze Menge zu erzählt, die schmeckt auch super auf Ofengemüse, zu Fleisch oder als Dip zu Kartoffeln. Also ran an den Mixer und ran an die Shownotes, da findet ihr den Link zu unserem Erfolgsrezept.
Und ihr braucht gar nicht viel dafür, das finde ich immer ganz schön. Ihr braucht eigentlich nur 1 Liter Sahne mit mindestens 30% Fettanteil.
Ja, ich würde aber sagen, dass man den von Weidenkühen oder dass man die Sahne von Weidenkühen nimmt, die möglichst lange draußen gegrast haben.
Dann brauchen wir 1 Teelöffel Salz, 1 Esslöffel Rapsöl.
Ich denke, wir können auch Olivenöl nehmen, aber Rapsöl
ist auch
da ganz gut. Das sind aber beides gute Öle, Rapsöl und Olivenöl.
1 Zehe Knoblauch.
Ja, schön pressen, einen Moment liegen lassen, ne?
1 Stück Limette. Und 1 Esslöffel, das ist so ein extra Tipp, Worcester Sauce.
Oder Worcester Sauce.
Ja, danke, dass du das so sagst, das wusste ich. Bei mir bleibt einfach die Worcester
Sauce. Oder sagen wir Würzsoße. Würzsoße. Das sind wir, glaube ich, in jedem Fall irgendwie richtig. Ja. Das habe ich übrigens auch von dir gelernt, um das kurz zu sagen. Also besteht bei mir auch im Kühlschrank.
Ja.
Und ich nutze die wirklich jetzt mittlerweile oft, weil du sagst immer, so ein Spritzer, Worcestersoße.
Also
als Worcester, glaube ich. Ne?
Ich glaube, es heißt wirklich, du hast schon recht gehabt.
Wir können uns gerne, wer der Experte ist, korrigiert bitte. Uns, was das Zeug
ich
hält.
Ich weiß auch, dass wir es nicht recht, richtig ist, wie ich sage, aber für mich ist es einfach schon immer die Worcestersoße.
Man weiß, was du
meinst. Ihr wisst, was ich meine.
Genau. Ja.
Also ist super einfach, ihr braucht gar nicht viel. Die Sahne müsst ihr aufschlagen, überschlagen in diesem Moment. Ja. Und ganz kurz zum Bewusstsein, nur dass wir wissen, warum kostet Butter überhaupt so viel. 1 Päckchen Butter hat 250 Gramm und davon brauchen wir wirklich am Anfang 5 Liter Milch. Das musst du mir überlegen. Das ist wirklich viel. Also drum kostet sie auch ein bisschen Geld. So, aber jetzt zurück zum Rezept. Wir brauchen die Sahne, wir überschlagen die, dann wird sie ausgepresst, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ganz wichtig, die Buttermilch nicht wegschütten, die kann man für was anderes verwenden oder einfach trinken. Mhm. Und wenn das dann über Nacht im Kühlschrank war, die Butter fluffig aufschlagen, am besten mit dem Handmixer oder mit dem Rührgerät oder was ihr habt, dann das Salz dazugeben, ein Esslöffel Rapsöl, die Knoblauchzehe vorher mindestens 20 Minuten vorher hacken, wie der Achim das schon sagt, das mache ich jetzt immer. Dann eine Limette, gern auch die Zesten, ganz wichtig, also vorher waschen auf jeden Fall. Dann die Zesten benutzen und den Saft, beides gibt nochmal einen extra Power, extra Geschmack und ein Esslöffel Worcestersauce. So. Alles mixen, bis es richtig hell fluffig wird. Da wird sie wirklich heller durch die Luft. Also nicht Angst haben, oh, die gelbe Butter ist nicht mehr gelb. Das liegt wirklich an der Luft dann am Schluss.
Sehr gut. Und das Rapsöl, das haben wir damit rein, weil das natürlich auch das Fettsäuremuster nochmal verbessert. Jetzt zusätzlich zu der Weidesahne oder Weidemilch. So. Und das ist der Punkt. Viele wissen gar nicht, dass man mit kleinen Handgriffen aus Fett ein echtes Superfood machen kann. Oder eben das Gegenteil, ja, und dass es auch lange satt hält oder satter macht. Also so ein richtiger Fettverzicht bringt auch nichts. Und wenn man es macht, dann eben so, dass es maximal gesund ist und auch maximal lecker.
Das stimmt wohl. Ja, und ehrlich gesagt, wir sehen und hören da draußen ja so viele Küchenfails, das finde ich ja immer sehr interessant, dass wir dachten, wir reden mal einfach über die Fails.
Ganz genau. Und Zeit für unsere Kategorie.
Der Aha-Biss.
In dieser Kategorie schauen wir auf die kleinen Küchengewohnheiten, die fast alle haben und die man eigentlich mit so einem kleinen Handgriff eigentlich schon besser machen könnte. Keine erhobenen Zeigefinger, keine Besserwissereien, einfach nur Aha.
Oder wie wir sagen würden, praktische Küchenpsychologie mit biochemischem Unterbau. Es gibt so viele klassische Fehler bei Butter und Streichfetten. Die meisten meinen es gut, machen es aber biochemisch genau falsch.
Fangen wir mit dem Klassiker an. Butter in die heiße Pfanne. Ich sehe das einfach ständig.
Ja, und das ist tatsächlich No-Go. Butter hat einen Rauchpunkt von etwa 175 Grad. Ab da zerfallen die Fettmoleküle und es entstehen freie Radikale und Schadstoffe. Wenn es also richtig heiß werden soll, lieber Butterschmalz oder Ghee nehmen. Das hält locker bis 250 Grad aus.
Also Butter lieber zum Abschmecken als zum Anbraten, habe ich mir jetzt gemerkt. Nächster Punkt, Butter im Kühlschrank. Viele lagern die direkt ganz hinten im kältesten Fach.
Und das ist genau der falsche Ort. Zu kalt wird sie zu hart, zu offen nimmt sie Gerüche auf. Am besten im obersten Kühlschrankfach oder in der Butterdose mit Deckel. Dann bleibt sie frisch und streichfähig oder man friert die eben ein, möglichst ohne Luftzwischenräume und direkt in der Folie, in der sie schon bereits steckt.
Sehr schön. Und bitte keine Butter neben dem Camembert, sonst schmeckt sie nach einem Abendbrot aus der Hölle.
Genau, schön gesagt. Noch schlimmer wäre Gorgonzola, also bitte getrennt voneinander, die vertragen sie nicht gut.
Fettreduzierte Butter. Viele glauben ja, das sei die gesündere Wahl und streichen sich dann einfach doppelt so viel aufs Brot.
Fettreduzierte Butter hat weniger Fett, aber dafür mehr Wasser und Luft. Am Ende isst man vielleicht mehr, weil es nicht so schmeckt, weil man nicht so richtig Geschmack reinbringt und man mehr Luft gefuttert hat. Da ist ein kleiner Klecks echter guter Weidebutter oft die bessere, zufriedenstellendere und auch gesündere Wahl.
Und die hält dann wirklich auch länger, weil man weniger davon braucht. Ökologisch und auch für die Psyche einfach clever. Also, keine Panik, wenn man mal was falsch gemacht hat, das mache ich auch, um Gottes Willen, aber wer diese kleinen Kniffe und Tricks kennt, ja, der hat einfach länger was vom guten Fett.
Oder wie du sagen würdest, das Leben ist zu kurz für schlechte Butter aufs
ja,
Brot.
Ja, exakt.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
So, ich würde jetzt sagen, wir haben jetzt ganz schön gebuttert und gefuttert.
Und geölt.
Und geölt.
Ja, Flüssi liest auf jeden Fall, aber wisst ihr, was jetzt kommt? Nämlich unsere kleine Tradition zum Schluss.
Ja, da freue ich mich schon immer drauf. Genau, wir wollen es natürlich auch diesmal nochmal ganz genau wissen und haben ChatGPT gefragt, kann man das eigentlich auch in einem kleinen Reim zusammenfassen?
Butter glänzt auf knusprigem Brot, doch zu viel davon tut selten Not. Rapsöl, Olivenöl ist flüssig, sanft und klar, macht Herz und Zellen wunderbar.
Wer klug kombiniert, liegt nie daneben, denn Fett kann schmeicheln und beleben. Mal Butterglück, mal Ölgenuss. Die Mischung macht's und dann ist Schluss.
Ich finde, das bringt auf den Punkt, Fett ist kein Feind, sondern Geschmacksträger mit Charakter.
Und Achim, nächste Woche wird es ein bisschen heikel, oder? Was meinst du?
Naja, heikel ist eher untertrieben. Wir reden über ein Lebensmittel, das super gesund, aber auch problematisch sein kann.
Oje, das klingt ein bisschen nach Stress.
Naja, sagen wir es mal so, es schmeckt fantastisch, kann fantastisch schmecken, macht es uns oder mir als Ernährungswissenschaftler aber nicht leicht, da immer drüber zu sprechen.
Ja, okay, ich glaube, das kann eigentlich nur um Fisch gehen.
Genau, richtig. Ich drücke mich immer gern so ein bisschen um das Thema. Warum, das erzähle ich euch über nächste Woche.
Ja, super, dann bis Montag bei Is, Ernährungswissen mit Biss. Ciao!
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.